SWR Kultur Hörbuch
Milchzähne von Helene Bukowski. Es liest Laura Balzer. Folge 10. Ich fühlte mich fiebrig. Benommen setzte ich mich auf. Hell fiel das Licht in den Raum. Die Sonne musste gerade aufgegangen sein. Ich erhob mich und ging nach unten. Ediths Zimmer war unverändert. Ich öffnete die Tür zum Bad. Die Wanne war leer. Auch in der Küche deutete nichts darauf hin, dass Edith zurückgekehrt war. Ich holte Zwiebeln aus der Speisekammer, schnitt sie in grobe Stücke und füllte sie in einen Topf. Als ich Wasser hineingoss, hörte ich ein Maunzen. Ich ging zum Fenster und blickte hinaus. Neben dem Pool saß eine Katze im Gras, blickte zum Haus und stieß helle Klagelaute aus. »Wir sollten sie ins Haus lassen«, sagte Maces, die im Türrahmen aufgetaucht war. »Sie sucht Meta.« Zögernd nickte ich. Maces öffnete die Hintertür. Die Katze drückte sich an ihren Beinen vorbei und lief ins Wohnzimmer. »Sie hat Meta geholfen, sich zu verstecken«, erklärte mir Maces. »Die Katze?« Sie nickte. Ich wandte mich wieder der Suppe zu und rührte sie um. Ohne aufzuschauen, sagte ich, »Wieso hast du mir nicht die Wahrheit erzählt?« Maces schwieg. Ich legte den Deckel auf den Topf und drehte mich zu ihr um. »Das möchte ich jetzt gerne von dir wissen.« »Meta hat gesagt, ich darf mit niemandem über sie sprechen.« »Selbst mit mir nicht?« »Ich hatte Angst.«
»Angst wovor?«
»Dass du den anderen von ihr erzählst.«
Verletzt sah ich sie an.
»Es tut mir leid«, sagte Maces. Ich wollte den Topf vom Herd nehmen, aber meine Hände zitterten zu sehr.
»Du hast mich ausgenutzt«, sagte ich.
»Das stimmt doch nicht«, protestierte Maces, aber ich wollte es nicht hören.
»Ich muss Edith suchen«, sagte ich, schob mich an ihr vorbei und ging nach draußen in den Garten. Das Sonnenlicht war so grell, dass es in den Augen schmerzte. Ich flüchtete in den Wald, lief immer weiter, achtete kaum auf den Weg. Es war ein Zufall, dass ich die Lichtung fand. Unberührt lag sie da. Ich trat zwischen den Bäumen hervor. Auf der kreisrunden Fläche verdichtete sich der Geruch des Kiefernwaldes. Das war schon immer so gewesen, deshalb hatte ich mir die Hütte hierhin gebaut. Auf der Lichtung hatte ich das Gefühl gehabt, dem Wald am nächsten zu sein.
»Skalde?«
hörte ich Maces rufen. Ich antwortete nicht. In meinen Ohren rauschte das Blut. Maces trat hinter einem Baum hervor. Zwischen uns lag nur noch die Lichtung. Wir sahen uns an. Ich hatte ein Gefühl, als wären Jahre vergangen, seit wir das letzte Mal hier gestanden hatten.
»Lüg mich nie wieder an, hörst du?« rief ich.
Maces nickte und kam auf mich zu. Ich blieb, wo ich war. »Ich verspreche es dir«, sagte sie, als sie mich erreichte. Meinem Blick hielt sie stand.
»Gut«, sagte ich, und nach einer längeren Pause: »Lass uns zurück zum Haus gehen.«
Als wir ins Wohnzimmer kamen, war Meta bei Bewusstsein. Aufrecht saß sie auf dem Sofa. In ihrem Schoß lag die Katze und schnurrte. Meta schien nicht überrascht, uns zu sehen. Unschlüssig blieb ich im Türrahmen stehen.
»Wie geht es dir?« fragte Maces und hockte sich neben ihre Schwester.
»Hatte ich einen Unfall?« fragte Meta. Maces nickte. »Hier bist du in Sicherheit«, sagte ich und versuchte ein Lächeln. Meta erwiderte es.
»Du solltest dich in den nächsten Tagen noch ausruhen.
Wahrscheinlich hast du eine Gehirnerschütterung.
Meta fasste sich an den Kopf und tastete nach der Wunde, auf der sich bereits Schorf gebildet hatte.
Danke, sagte sie.
Ich hab nicht viel gemacht.
Du hast Maces aufgenommen.
Ja, sagte ich und wusste nicht, wohin mit meinen Händen.
Gegen Mittag war Edith noch immer nicht wieder aufgetaucht. Mich erfasste eine starke Unruhe. Ich ging auf und ab. Meta war eingeschlafen. Auch die Katze döste. Aber Maces gelang es nicht, still zu sitzen. Ständig hob sie den Kopf und blickte zur Tür.
»Ich werde Edith suchen«, sagte ich und zog mir meine Schuhe an.
Maces sprang auf. »Ich komme mit.«
»Willst du nicht bei Meta bleiben?«
Sie schüttelte den Kopf. »Hier im Haus ist sie doch sicher. Ich will dir helfen.«
Sie ging ins Wohnzimmer. Durch die offenstehende Tür konnte ich sehen, wie sie sich über ihre Schwester beugte und flüsternd mit ihr sprach. Die Vertrautheit zwischen den beiden schmerzte mich. Das konnte ich nicht abstreiten und ich schämte mich dafür.
Der Pickup stand vor dem Haus, so wie ich ihn Tage zuvor geparkt hatte. An der Windschutzscheibe klebten vom Fahrtwind zerdrückte Fliegen. Sie erinnerten mich an aufgeplatzte Brombeeren. Ich setzte mich hinter das Steuer. Maces kletterte auf den Beifahrersitz. Die Füße in den zu großen Turnschuhen schob sie auf das Armaturenbrett. Ich klappte die Sonnenblende nach unten, startete den Motor und fuhr los. Es war ein besonders heißer Tag. Ich spürte, wie mir der Schweiß unter meinem T-Shirt den Rücken hinablief. Überall in der Gegend war der Holunder verblüht. Faulend hingen die schweren Stauden an den Bäumen. Maces hatte einen Arm aus dem halb geöffneten Fenster geschoben. Der Fahrtwind wirbelte ihre Haare auf. Eine Fliege war hereingeflogen und umkreiste uns brummend. Es gelang mir nicht, sie zu verscheuchen. Ich fuhr so langsam, dass ich die Landschaft links und rechts genau mustern konnte. Auch Maces verrenkte sich den Kopf, damit ihr nichts entging. Wir bogen auf die Straße ein, in der die drei Mirabellenbäume standen, und ich wusste es sofort. Mein Magen zog sich zusammen. Ich blinzelte. Vor meinen geschlossenen Lidern stürzte das Wasser. Ein Schuss hallte nach. Der Pickup wurde immer langsamer. Meine Hände erschlafften. Direkt vor den Bäumen kamen wir zum Stehen. Schwer lag die Mittagsdämse über dem Land.
»Wieso halten wir?« fragte Maces.
Ich gab ihr keine Antwort. Meine Hände rutschten vom Steuer. Ich wandte den Kopf und schaute durch das heruntergekurbelte Fenster zu den Mirabellenbäumen. Die Früchte waren inzwischen reif. Einige von ihnen faulten sogar schon, obwohl sie noch an den Ästen hingen. Das Summen der Wespen wehte zu uns herüber. Doch auch andere Insekten wurden von den Bäumen angelockt. Deutlich konnte ich einen Schwarm Fliegen erkennen, der über einer Stelle am Boden kreiste, immer wieder aufstob, um sich dann erneut zu setzen. Erst da bemerkte ich die Hunde. Sie kauerten im Schatten der Bäume im hohen Gras. Es waren viele. Sie mussten von den umliegenden Höfen hierher gekommen sein. Langsam öffnete ich die Tür. Mein Körper fühlte sich taub an, doch es gelang mir, einen Fuß vor den anderen zu setzen. Wie in Trance bewegte ich mich auf die Bäume zu. Von irgendwo weit entfernt rief Maces nach mir. Ich drehte mich nicht um, ging nur weiter auf die Stelle zu, an der sich das Summen der Fliegen verdichtete. Die Hunde bewegten sich nicht. Die einzige Regung, die sie zeigten, war ein tiefes Knurren. Aber es galt nicht mir. Ediths verrenkter Körper war fast nicht zu sehen im hohen Gras. Sie lag auf dem Bauch.
Matt schimmerte das schwarze Fell ihres Mantels. Ihr helles Haar bedeckte den Boden wie ein ausgebreiteter Fächer. Dazwischen die gelben und roten Mirabellen im süßen Saft. Alles krabbelte. Das Summen der Fliegen wurde übermächtig. Benommen hockte ich mich neben sie und drehte ihren Körper auf den Rücken. Ihr Gesicht war weiß wie Papier. Die Augen verdreht. Blut klebte an ihrem Mund. Blut auch an ihrem Bauch, der Brust. Bereits eingetrocknet. 3 klar zu erkennende Schusswunden. Aus ihrer Manteltasche lugte der Rand einer Plastiktüte. Ich zog daran. Sie war gefüllt mit Mirabellen. Sofort ließ ich die Tüte fallen. Ich dachte das Wort Proviant und sah vor meinem inneren Auge Edith, Maces und mich mit dieser Plastiktüte durch ein endloses Gewässer schwimmen. Das Rot und Gelb der Früchte leuchtend. Wie wir triefend das andere Ufer erreichten, die Tüte noch immer in den Händen, und wie wir die Böschung hochkletterten und uns in Richtung Küste auf den Weg machten. Ich blinzelte und tastete nach meinem Hals, um den ich noch immer die Schlüssel des Kellers und der Speisekammer trug. Das Summen der Insekten war in einen hinteren Teil meines Kopfes gerutscht. Ich hörte es, als befände ich mich unter Wasser. Mit den Armen umschlang ich Ediths Körper, hob sie hoch und trug sie über die Straße zum Pickup. Kreidebleich schaute Maces aus dem Fenster. Ich hiefte Edith auf die Ladefläche, taumelte nach vorne und rutschte auf den Sitz. Die Hunde waren mir gefolgt, sie hatten sich hinter dem Wagen aufgestellt. Es waren sicherlich über 20 Tiere. Als ich losfuhr, folgten sie dem Auto. Maces entwich kein Ton. Sie saß wie versteinert. Es kam mir vor, als betätigte jemand anderes das Gaspedal, die Kupplung, den Schaltknüppel. Das Auto wurde gefahren, während ich immer weiter in das Innere meines Körpers sank. Ich kam wieder zu mir, als mir jemand Wasser ins Gesicht schüttete. Gösta hatte sich über mich gebeugt. Sie ließ die Hand mit dem Glas sinken. Ich zitterte. »Komm aus dem Auto raus«, sagte sie und öffnete die Tür. Ich schob mich vom Sitz und rutschte in ihre Arme. Sie schleppte mich durch den Vorgarten, an den Hunden vorbei, die neben dem Weg zum Haus Spalier standen. Hier war der Holunder noch nicht verblüht, der Geruch kam mir wie aus der Zeit gefallen vor. Als wir die Schwelle passieren wollten, drehte ich mich zum Auto um. »Edith«, sagte ich und deutete auf die Ladefläche, doch die war leer. »Ich weiß«, Gösta zog mich behutsam weiter, »sie ist drinnen.« Ich versuchte zu schlucken, aber es gelang mir nicht. Mein Mund war staubtrocken. Gösta brachte mich in die Küche. Am Tisch saß Maces. Hinter ihr stand Len. Die Hände hatte sie auf der Lehne abgestützt. An ihren Fingern war Blut. Ich ließ mich ihnen gegenüber auf den Stuhl fallen. An der Spüle füllte Gösta 2 Gläser mit Leitungswasser und stellte sie vor uns hin. Ich griff danach, doch meine Hand rutschte ab. »Was genau ist passiert?« fragte Len. Maces und ich schwiegen. Ich konnte meinen Blick nicht von dem Wasserglas abwenden. »Verdammt, Mädchen, ihr müsst mit uns sprechen«, sagte Gösta. Ich versuchte erneut nach dem Glas zu greifen. Diesmal gelang es mir. In einer mir ewig erscheinenden Bewegung führte ich es zum Mund. Ich trank einen Schluck und stellte es zurück. »Sie muss in den Baum geklettert sein«, sagte ich, »um Mirabellen zu pflücken.« Len runzelte die Stirn. »Es sind Pesolds Bäume. Er hat auf sie geschossen«, sagte ich. Ich wollte einen weiteren Schluck aus dem Glas nehmen, aber meine Hände versagten. Ich faltete sie im Schoß. Das hat Pesold nicht wirklich getan. Vor ein paar Wochen waren Maces und ich schon einmal da und wollten sie ernten. Er hat gedroht, auf uns zu schießen, wenn er uns ein zweites Mal in der Nähe seiner Bäume sieht. Maces wischte sich über das nasse Gesicht. »Mein Gott«, sagte Göster und ballte die faltigen Hände zu Fäusten. »Das Gewehr von Pesold hat früher mir gehört.« Es dauerte einen Moment, bis ich verstand, was Göster gesagt hatte. »Dein Gewehr?«, fragte ich. »Sie wollten mich auch dran kriegen. Ich habe Pesold das Gewehr überlassen. Er hatte schon lange ein Auge darauf geworfen, das wusste ich. Damit konnte ich ihn überzeugen, uns endlich in Ruhe zu lassen.« »Du hast Pesold deine Waffe überlassen?« »Wir hatten keine andere Wahl«, sprang Len Göster zur Hilfe. »Ich habe für das Kind gebürgt, erinnerst du dich? Wenn ich das nicht getan hätte, hätte ich ihm auch nie irgendetwas geben müssen.« Ich sank in meinem Stuhl zurück. »Entschuldige«, sagte ich. Göster nickte. »Du hast ja recht, aber ich hätte niemals gedacht, dass er das Gewehr auch benutzen würde.« Ich starrte auf die Maserung des Tisches. »Wo ist Edith jetzt?«, fragte ich. Göster machte eine Kopfbewegung Richtung Wohnzimmer. »Wir haben sie auf das Sofa gelegt.« Ich nickte und erhob mich. »Wo willst du hin?«, fragte sie. »Edith holen und dann fahren wir zurück zum Haus«, antwortete ich entschieden. »Wollt ihr nicht lieber hier bleiben?«, fragte Len. »Was wollt ihr im Haus?« »Edith muss beerdigt werden.« »Das kann doch warten«, Göster stellte sich mir in den Weg. »Bleibt lieber hier, niemand vermutet euch bei uns.« »Wir sind nirgendwo mehr sicher, auch nicht bei euch«, sagte ich und gab Maces ein Zeichen. Sie sprang auf und griff nach meiner Hand. Gemeinsam schoben wir uns an Göster und Len vorbei in den Flur. Das Licht im Wohnzimmer war diffus. Auf dem Fernseher liefen die gleichen Aufnahmen, die ich Monate zuvor mit Göster gesehen hatte. Jetzt kamen sie mir fremd vor. Ediths toter Körper lag aufgebahrt auf dem Sofa. Ich beugte mich über sie und hob sie hoch. Sie war leicht. Ich musste an Treibholz denken. Ich trug sie durch den schmalen Flur. Maces lief vor mir weg und öffnete die Haustür. Sonnenlicht blendete mich. Ich kniff die Augen zusammen und stolperte die Treppen nach unten. Edith legte ich auf die Ladefläche. Ihr Mund war leicht geöffnet. Blut schimmerte auf ihren Zähnen. »Nimm wenigstens das«, rief Göster. Sie kam aus dem Haus geeilt und reichte mir eine Decke. Gemeinsam wickelten wir Ediths Leichnam darin ein. Maces stand schweigend daneben. »Passt auf euch auf«, sagte Göster zum Abschied. Ich wollte ihr die Hand geben, doch sie trat einen Schritt auf mich zu und umarmte mich. Durch ihre Kleidung spürte ich jeden Knochen. Auch Maces zog sie zum Abschied an sich. Len trat aus der Tür und kam zu uns. »Lasst euch nicht unterkriegen«, sagte sie. Ich küsste sie auf die Wangen und wir stiegen in den Pickup. Als wir davonfuhren, winkten sie uns nach. Die Hunde folgten uns bellend. Wir fanden das Haus so vor, wie wir es zurückgelassen hatten. Maces half mir, Ediths toten Körper nach drinnen zu tragen. »Wenn es dunkel ist, fange ich an, das Loch zu graben«, sagte ich und stellte mich in der Küche vor das Fenster. Die Hunde saßen im Schatten des Hauses und rührten sich nicht. Das Wasser im Pool war inzwischen braun geworden. Die Oberfläche lag so glatt da, dass sich der Himmel darin spiegelte. Ich versuchte mir vorzustellen, dass Edith darin schwamm, aber der Pool blieb leer. Ich stand so lange am Fenster, bis die Sonne untergegangen war. Die Schatten wurden länger und das Blau verlor sich im Schwarz. Draußen begrüßten mich die Hunde. Sie folgten mir zum Schuppen, aus dem ich den Spaten holte, und liefen mir hinterher zum Fliederstrauch vor dem Haus. Dort begann ich, ein Loch zu graben. Meine Bewegungen waren mechanisch. Das Taubheitsgefühl kehrte zurück. Schloss ich die Augen, sah ich die herabstürzenden Wassermassen. Der Schuss war jetzt klar zu hören. Um mich herum dösten die Hunde. Meta und Maces kamen zu mir nach draußen. Sie brachten mir eine Taschenlampe und halfen mir beim Graben. Wir arbeiteten schweigend. Nur das Geräusch der Spaten in der trockenen Erde war zu hören. Der Schweiß verklebte uns die Kleidung. Immer wieder ging Maces zur Pumpe und holte Wasser, das wir hastig tranken. Eine Pause machten wir nicht. Erst im Morgengrauen waren wir fertig. Das Loch war etwa 1,5 Meter tief. Erdverschmiert standen wir da, während über dem Kiefernwald die Sonne aufging. Zusammen mit Meta holte ich Ediths Leichnam aus dem Haus und wir ließen sie auf dem Laken zum Grubengrund hinab. Auch ihren Schmuck und ihre Kleider legten wir zu ihr ins Grab, den Badeanzug ganz zuletzt. Jemand pfiff, wir fuhren herum. Aus dem Wald kam Kurt. Unter seinem Kaninchenfellmantel trug er einen zerknitterten Anzug. Sein Gesicht war ernst. Er nickte uns zu. Ich wollte etwas sagen, aber er schüttelte den Kopf. »Ich weiß«, sagte er bloß. »Was sagt man bei einer Beerdigung?«, fragte ich ihn. Meta und Maces senkten die Köpfe. »Das liegt ganz bei dir.« Hilflos sah ich ihn an. »Vielleicht etwas, das Edith gefallen hätte«, sagte er. »Wartet einen Moment.« Er ging ins Haus und kam nach kurzer Zeit wieder heraus. In der Hand hielt er ein schmales Büchlein mit abgegriffenem Einband. Er gab es mir in die Hand. Ich schlug es auf und erkannte die Gedichte. Edith hatte sie alle auswendig gekonnt. Mit durchgedrücktem Rücken stellte ich mich an das frische Grab und las mit dunkler Stimme vor. Bernstein. Ein Manöver an der Ostsee. Als hielte sich das Licht unter den Schallwellen von Geschossen, die man zur Probe an die kalte Schläfe dieses Himmels legt. Es ist nicht so gemeint, dass dieser Luftraum seine Dörfer ganz vergisst. Störche kommen. Du siehst die Bilder dieser Flinten. In den Läufen murmelt Zukunft vor sich hin. Es sind nur Pflaumen, die ausgetrocknet schwarz zwischen den Blüten hängen, schwarze Falter, Täuschungen des Lichts. Oder die Gräben um die Felder, die nun ausgerichtet sind. Als ich verstummte, breitete sich eine weiche Stille aus. Der Himmel war von einem dunklen Blau, wie 100 Meter tiefes Wasser. Ich träumte, wie der Fluss stieg und über das Ufer trat. Er überschwemmte erst den Wald, dann die Wiesen, schließlich die Häuser. Lautlos ging die Gegend unter. Ich träumte, ich ging in diesem Wasser baden. Ich trug Ediths weißen Badeanzug und schwamm in regelmäßigen Zügen, tief unter mir die versunkene Landschaft. Und erst als ich die Mitte des entstandenen Sees erreichte, bemerkte ich, dass das Wasser salzig schmeckte. Ich wachte auf und wusste nicht, wo ich war. Das Licht hatte keine Beständigkeit. Ich fuhr mir über die Augen. An meinen Händen klebte Erde. Es gelang mir, den Blick zu fokussieren und mich aufzusetzen. Ich hatte neben dem Grab geschlafen. Die Hunde waren verschwunden. Ein schwerer Geruch lag in der Luft. Ich drehte mich nach dem Fliederstrauch um. Zwischen den fleischigen Blättern waren hellviolette Blüten aufgeplatzt. Es war das erste Mal seit Jahren. Ich legte mich hin und nahm mir vor, nie wieder aufzustehen. Die Tage, die folgten, erscheinen mir jetzt, rückblickend, seltsam verzerrt. Ich kann mich nicht daran erinnern, ob ich überhaupt schlief. Nur einzelne Szenen stehen mir klar vor Augen. Was zwischen ihnen passiert ist, hat sich aufgelöst. Ich erinnere mich daran, dass Maces den weißen Kaninchenfellmantel trug, den Edith ihr genäht hatte. Wie ein Schneehase saß sie darin im Schatten des Hauses, draußen im Garten, der Hitze zum Trotz. Ich erinnere mich daran, wie Meta zwischen den Büchern im Wohnzimmer hockt und Maces ein Märchen vorliest, in dem 7 Brüder verschwinden, während ich auf dem Teppich liege und mit dem Blick Muster an die Decke male. Ich erinnere mich daran, wie Kurt in der Küche Zwiebelsuppe kocht und das Kind damit füttert, weil es die Arme nicht bewegen kann, und wie er auch mir etwas von der Suppe einflößt und dabei leise auf mich einspricht. Ich erinnere mich daran, wie ich in der Küche vor dem Fenster stehe und die Sonne aufgehen sehe, und dann schließe ich die Augen, und als ich sie wieder öffne, ist es Abend und die Dunkelheit zieht über das Land. Ich erinnere mich daran, wie ich mit Meta und Maces in Ediths Schrank sitze und wie wir im Licht der Taschenlampe die Bilder vom Meer betrachten, und das Radio steht zwischen uns und wir hören das leise Rauschen, das abebbt und wieder lauter wird, so wie Edith das Geräusch der Wellen beschrieben hat. Ich erinnere mich daran, wie wir im Garten stehen und im letzten Licht leere Schneckenhäuser sammeln und sie zwischen Steinen zerdrücken, stundenlang, bis wir keins mehr finden und unsere Hände staubig sind. An das alles erinnere ich mich, aber vielleicht habe ich es auch nur geträumt. Ich schreckte hoch und schnappte nach Luft, als hätte ich mich zuvor unter Wasser befunden. Zum ersten Mal nahm ich meine Umgebung wieder klar und deutlich wahr. Scharfkantig schnitt das Sonnenlicht in das Wohnzimmer. Ich erhob mich vom Teppichboden. Ich fand Maces und Meta in der Küche, wo sie am Tisch saßen und mich mit ernsten Gesichtern ansahen. Zu ihren Füßen hockte die Katze und bewegte sich nicht. Nur ihr Schnurren war zu hören. »Wir werden über den Fluss gehen«, sagte Meta, »bevor uns die Leute holen kommen.« »Was?« »Wir können nicht länger warten.« »Wenn ihr versucht, über den Fluss zu kommen, werdet ihr ertrinken.« »Ich habe trainiert. Ich kann es schaffen, auch mit Maces zusammen.« »Aber ihr wisst nicht, was euch auf der anderen Seite erwartet.« »Wir können nicht hierbleiben. Wir müssen unser Glück versuchen.« »Komm mit uns mit, Skalde«, sagte Maces. Ich starrte aus dem Fenster. Der Garten lag unverändert da. Ich wünschte mich in den Kiefernwald. Flach auf dem Boden liegen und das Gefühl für den Körper verlieren. Nach einer langen Pause sagte ich, »Ich kann nicht.« »Es ist nur eine Frage der Technik«, sagte Meta. »Ich kann es dir beibringen.« Ich schüttelte den Kopf. »Die Gegend. Ich gehöre hierher.« »Es wird auch hier immer wärmer werden. Das wirst du nicht verhindern können«, sagte Meta. Ich schwieg und fuhr mit dem Finger die Maserung des Küchenbuffets nach. Die Katze sprang auf Maces Schoß und rollte sich zusammen, die Augen zu schmalen Schlitzen verengt. »Skalde, bitte«, sagte Maces. »Ich werde darüber nachdenken«, sagte ich, drehte mich um und ging nach draußen. Im Vorgarten blühte noch immer der Flieder. Ich stellte mich so dicht davor, dass der Geruch das Einzige war, was ich wahrnahm. Ein vertrautes Gebiet verlassen, in dem ich mich blind bewegen könnte. Was bleibt bestehen? Und was bleibt übrig, wenn ich gehe? Wer wird sich an den von mir zurückgelegten Weg erinnern? Mit dem Pickup fuhr ich zu Göster und Len. Auf dem Weg passierte ich die Mirabellenbäume. Keine einzige Frucht hing mehr an den Zweigen, als wäre nie etwas passiert. Ich schüttelte den Kopf. Ich erreichte das Haus und wusste sofort, dass etwas verschoben war. Mit pochendem Herzen klopfte ich, aber niemand machte mir auf. Ich probierte, die Klinke nach unten zu drücken. Die Tür war nicht abgeschlossen. Drinnen rief ich Gösters und Lenz Namen, doch ich erhielt keine Antwort. Im Wohnzimmer roch es nach Schweiß. Der Fernseher war ausgeschaltet. Die Küche wirkte wie gerade geputzt. Nichts lag herum. Ich beugte mich über die Spüle und bemerkte Reste von Schöllkraut, kleine gelbe Blüten und dunkelgrüne Blätter. Wahrscheinlich überkam mich da eine erste Ahnung. Ich trat aus der Hintertür und lief durch die Hitze zum Gemüsegarten. Inmitten der Beete stand die Liege. Gösters und Lenz Körper darauf. Sie hielten einander, die Augen geschlossen, aber sie schliefen nicht. Dass sie ihren Tod selbst gewählt hatten, hatte etwas Friedliches. Und trotzdem war nichts mehr, wie es sein sollte. Ich verlor den Halt, rutschte, lag. Alles, was ich sah, war der Himmel, das ebenmäßige Blau. Ich bewegte mich nicht und mein Blick verlor sich. Irgendwann bemerkte ich hoch oben einen Punkt, eine Störung in der Farbe. Der Punkt kam näher, wurde größer. Es war eine Möwe. Sie sank weiter herab und kreiste über dem Garten. Für einen Moment stand sie unbewegt in der Luft. Dann ließ sie sich vom Wind wieder nach oben tragen, stieg höher und höher und verschwand in Richtung Norden, dorthin, wo das Meer lag. Bis dahin hatte ich nie an Zeichen geglaubt. Ich stand auf, hockte mich neben die toten Frauen, verabschiedete mich, indem ich ein letztes Mal ihre Hände berührte. Im Haus suchte ich alles ab nach einer Nachricht, die sie mir hinterlassen hatten. Was ich fand, war eine Tüte, mittig auf ihrem Bett platziert. In ihr zwei Schwimmwesten, vernähtes Styropor, Leuchtreflektoren. In meinem Kopf tauchte das Bild des Flusses auf, das Wasser nicht mehr unüberwindbar. In der Tüte war außerdem eine Videokassette. Aufnahmen der Gegend, das letzte Jahr, hatte Len auf den weißen Klebestreifen geschrieben. Und dazu eine Notiz. Das Fortgehen hat noch niemandem gelegen. Ich steckte alles ein und verließ das Haus. Der Flieder war fast verblüht. In wenigen Tagen würde nichts mehr an die schweren Stauden erinnern. Ich parkte den Pickup neben dem Sandweg, so wie ich ihn immer geparkt hatte, nur dass es das letzte Mal sein würde. Lange starrte ich durch die Windschutzscheibe zum Haus. Ich versuchte, mir den Anblick einzuprägen und wusste doch, dass es mir nicht gelingen würde, alles in seiner Deutlichkeit zu behalten. Ich stieg aus. Der Sand knirschte unter meinen Füßen. Bevor ich die Tür öffnete, fuhr ich über die Stellen, wo der Lack abplatzte. Im Flur griff ich mir Ediths Mantel, der auf den Steinfliesen lag, und zog ihn an. Im Spiegel begegnete mir mein trotziger Blick. Maces und Meta saßen in der Küche. Es kam mir vor, als hätten sie sich, seitdem ich das Haus verlassen hatte, nicht bewegt. Nur die Katze war verschwunden. Ich stellte mich vor sie und sagte, »Lasst uns gehen.« Ich sammelte meine Zettel ein. Ich hatte sie wirklich überall im Haus versteckt und in jede erdenkliche Lücke geschoben. Auf dem Küchentisch stapelte ich die beschriebenen Papiere, die Jahre zu Wörtern und Buchstaben komprimiert. Auch die Dose mit meinen Milchzähnen nahm ich an mich. Als ich am Fenster auf halber Treppe vorbeikam, formte ich die linke Hand zur Pistole und zielte in den Abendhimmel. »Das Peng Peng«, flüsterte ich. In der Küche verschnürte ich die Zettel, die Dose mit den Zähnen und die Videokassette in einer Plastiktüte zu einem wasserundurchlässigen Paket. Maces füllte einen Rucksack mit den Lebensmitteln, die noch übrig waren. Meta stand still. Auf ein Stück leeres Papier schrieb ich Kurt eine Nachricht. Wenn er wollte, sollte er in dem Haus leben. Ich platzierte den Zettel in der Mitte des Tisches. Das letzte Licht ließ die Stämme der Kiefern rot aufleuchten. Maces lief voraus. Unter meinen Sohlen knisterte das Gras, als würde es sich gleich entzünden. Bevor ich in den Wald trat, schaute ich noch einmal zurück. Die Sonne versank hinter dem Haus. Der Himmel sah aus, als ob er brannte. Schwer war mein Herz, während ich Abschied nahm. Unvorstellbar fühlte es sich an, zu wissen, dass ich nie wieder zurückkehren würde. Ich nickte dem Haus ein letztes Mal zu und trat zwischen die Kiefern, trat in den vertrauten Geruch der Bäume, folgte Meta und Maces. Wir gingen ohne Hast. Manchmal blieb ich stehen und legte die Hand auf die rissige Rinde eines Baumstammes. Wäre es möglich gewesen, den Wald zusammenzufalten und einzustecken, ich hätte ihn in der Manteltasche verstaut. Die Bäume lichteten sich, wir erreichten den Fluss. Das Wasser glänzte wie schwarzer Lack. Die Wucht der Betonbrücke nahm einen Großteil der Landschaft ein. Ein Nachtfalter verfing sich in meinem Haar. Vorsichtig löste ich ihn heraus und musste an Gösters Schmetterlingssammlung denken. Würde sich jemand ihrer annehmen? Oder würde alles einfach so verloren gehen? Ich verbot mir, weiter darüber nachzudenken. Wir kletterten nach unten zum Wasser und blickten zur anderen Seite. Maces und ich zogen die Schwimmwesten an. »Du musst dich bewegen wie ein Frosch«, hörte ich Ediths Stimme in meinem Kopf. Ich verstaute die Plastiktüte in der Innentasche des Mantels. Meta und Maces sahen mich an. Wir griffen uns an den Händen. Einen Moment zögerte ich noch. Dann nickte ich und wir warteten in den Fluss. Augenblicklich spürten wir die Strömung. Je weiter wir hineingingen, desto mehr riss sie an uns. »Lass mich nie los«, rief ich Maces zu. Dann begann ich zu schwimmen. Die Welt kippte und das Einzige, was ich hörte, war das Tosen des Wassers. Es nahm mich auf, als hätte es seit Jahren auf mich gewartet.
Das nächste Hörbuch veröffentlichen wir immer am ersten Freitag im Monat auf swrkultur.de und in der ARD-Audiothek. Lassen Sie sich überraschen.